Ende Juni hatte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz Besuch aus dem Senegal. Als der Staatspräsident aus Afrika abgereist war, sagte Merz, man habe als wohlhabendes Land die Verantwortung, dass sich diese Region der Welt stabil entwickeln kann. Der Senegal ist ein interessantes Beispiel der deutschen Entwicklungshilfe. 118 Millionen Euro fließen direkt vom deutschen Haushalt in den senegalesischen Staatshaushalt. Der Senegal hat aber vor etwa 4 Monaten mit überwältigender Mehrheit dafür gestimmt, homosexuelle Beziehungen massiv zu bestrafen. Bis zu 10 Jahre Gefängnis drohen für sexuelle Handlungen zwischen Männern oder zwischen Frauen. Dieses Beispiel zeigt die Komplexität der deutschen Entwicklungshilfe. Über dieses 26 Milliarden Euro teure Projekt der Bundesregierung sprechen wir jetzt mit Dr. Alexander Wolf. Er ist Bundestagsabgeordneter für die AfD und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Herr Wolf, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Mit dem Senegal habe ich jetzt ja ein Beispiel rausgegriffen für dieses Spannungsfeld zwischen Ethik und Entwicklungshilfe. Ist das die Ausnahme?
Es verstellt immer den Weg einer vernünftigen Politik, wenn man mit derartigen ethischen Maßstäben herangeht. Natürlich passiert das immer wieder und gerade deswegen müssen wir uns auch davon lösen, die Politik, die die Politiker und Diplomaten für Deutschland treiben sollten, sollte im Interesse des deutschen Staates, des deutschen Volkes liegen und sich möglichst frei machen von derartigen ethischen Zeigefingerbelehrungen, denn sonst verwickelt man sich überall in Widrigkeiten und wir sollten auch nicht den Fehler begehen, unsere moralischen Maßstäbe überall in der Welt anzusetzen, als müsste das immer so sein. Das könnte man durchaus auch als eine Art von Neokolonialismus à la Annalena Baerbock bezeichnen.
Der Bundeskanzler und seine Entwicklungshilfeministerin argumentieren ja auch, dass Entwicklungshilfe auch Wirtschaftspolitik ist. Und Sie haben auch gerade gesagt, dass es um deutsche Interessen geht. Wie sehen Sie die Möglichkeit, durch Entwicklungshilfe Türen für die deutsche Wirtschaft zu öffnen?
Entwicklungspolitik sollte und kann 2 Ziele haben, 2 große Komplexe. Erstens Hilfe in humanitärer Notlage und zweitens wirtschaftliche Entwicklung, bei der aber dann die Interessen der deutschen Wirtschaft und des deutschen Staates auch ihre Rolle finden müssen. Beispiel, wenn dann etwas zu bauen ist in dem Staat, Infrastruktur oder sonst wie, wenn wir da aus strategischem Interesse, weil wir die Beziehungen zu dem Staat verstärken wollen, dorthin staatliche Mittel geben, dann sollten dann Investitionen nicht zuletzt bei deutschen Firmen ankommen, die damit dann auch wieder Arbeitsplätze hier im Lande schaffen. Das machen andere Länder laufend, nur wir machen das eher zaghaft beziehungsweise nicht.
Wir hatten ja gerade das Beispiel Senegal, da können wir gleich bei bleiben. 118 Millionen Euro fließen also einfach in den Staatshaushalt. Ganz so einfach ist es nicht. Es ist schon bereits zweckgebunden. Da heißt es dann, das soll fließen in Pharmakonzerne, Impfstoffe, in öffentliche Verwaltung und Finanzierung. Ist das ein Beispiel, wie es Ihnen vorschwebt oder ist das nicht konkret genug?
Das ist nicht konkret genug. Man muss ganz konkret testen, prüfen, wohin die Mittel dann gehen. Abstrakte Begriffe lohnen da gar nicht die Mühe, verpuffen wertlos. Man muss es konkret kontrollieren. Schauen Sie, Jemen ging vor kurzem durch die Medien. Da hat die GIZ Millionen Mittel über Jahre hingegeben, hat es nicht vernünftig kontrolliert, hat sich dort auf Aussagen von vor Ort Kräften, denen man dann irgendwie vertraut hat, verlassen, weil die schöne Sachen erzählt haben und schöne Schreiben geschrieben haben. Und da sind Millionen an deutschen Staatsmitteln, Steuermitteln dort versickert, sind sogar noch zum Teil aller Wahrscheinlichkeit nach den Houthi-Milizen, die unseren Seeverkehr da am Horn von Afrika bedrohen, zugeflossen. Sowas muss man durch ganz konkretes Engführen eben vermeiden.
Wer hätte diese Aufgabe? Im Moment ist es ja geregelt durch die GTZ oder durch NGOs. Sind Sie es da richtig angesiedelt oder braucht es ein Ministerium, was immer wieder überwacht, was da eigentlich von wem gemacht wird?
Es sind Staatsmittel, die wir einsetzen und die müssen staatlicher Seite durch das Ministerium dann überwacht werden. Wir sagen ja, das Entwicklungshilfeministerium tut das nicht richtig. Erstens, zweitens, es gibt viel zu viel Geld in dem Bereich aus. Allein das Entwicklungshilfeministerium hat im letzten Etat 9,94 Milliarden Euro ausgegeben oder zur Verfügung für Entwicklungshilfe. Insgesamt deutsche Entwicklungshilfe 29 Milliarden. Wir sind damit größter Entwicklungshilfegeber vor den USA, nachdem die ihre Sachen deutlich zusammengestrichen haben. Unsere Lösung, erstens ganz deutliches Zusammenstreichen, ähnlich wie USAID, um 80%, statt 10 Milliarden 2 Milliarden und die aufteilen im Verhältnis circa 2/3 Ministerium für Wirtschaft und Energie, 1,25 Milliarden und der andere Teil ans Auswärtige Amt, 772 Millionen und die in ihren Bereichen. Das Wirtschaftsministerium eher auf wirtschaftliche Kooperationsprojekte, das Auswärtige Amt auf humanitäre Hilfsprojekte.
Das heißt, Sie würden auch ein Ministerium komplett einsparen?
Wir würden auch ein Ministerium komplett einsparen und berufen uns dabei darauf, dass das in anderen Ländern auch erfolgreich funktioniert hat. Australien hat 2013 das entsprechende Entwicklungshilfeministerium aufgelöst und hat ca. 30% Verwaltungskosteneinsparungen feststellen können. Großbritannien hat das im Jahr 2020 gemacht. Wir würden das in gleicher Weise machen wollen.
Sie haben also gesagt, humanitäre Hilfe ja, beispielsweise jetzt Erdbebenhilfe in Venezuela, aber Entwicklungshilfe deutlich zusammenstreichen. Lassen Sie mich mal ein Beispiel machen. In der EU werden Plastikstrohhalme verboten. Das nervt ja wirklich viele Konsumenten, ist auch oft unpraktisch. In anderen Ländern wird Plastikmüll dann aber vielleicht einfach in die Meere oder in die Flüsse geschüttet. Wenn wir jetzt deutsches Geld nehmen und in diesen Ländern eine vernünftige Müllinfrastruktur aufbauen, wäre das doch Entwicklungshilfe? Würden Sie das befürworten?
Es kann Entwicklungshilfe sinnvoll und nützlich sein, dass man Namibia zum Beispiel über die rein humanitäre Nothilfe, dort, wo die Sonne an 360 Tagen im Jahr scheint, dass man dort mit unterstützt, Projekte Solar im Land zu verbreiten. Das kann sinnvoll sein. Wobei dann ich wieder sagen würde, geht das marktwirtschaftlich nicht besser, beziehungsweise von allein muss da wirklich der Staat reingehen. Das Problem ist aber, dass bei uns die Entwicklungshilfe allzu sehr von ideologischen Projekten geprägt wird. Da gibt es das Programm gemeinsam das Menstruationsthema in Afrika angehen. Da gibt es Projekt Beschleunigung der Energiewende in Afrika. Da gibt es Gender in Smart Cities oder Gender Green Urban Areas und so weiter. Das sind so Projekte, die denken sich gewisse Leute, die einer grünen linkssozialistischen Ideologie anhängen, hier in Deutschland aus und wollen das dann mit Steuergeld rund um die Welt einpflanzen. Und das, mit Verlaub gesagt, ist Blödsinn, das ist Geldverschwendung. Da kommen wir mit dem belehrenden Zeigefinger daher und machen uns dann auch noch unbeliebt und verschleudern unser Steuergeld, statt das hier sinnvoller im eigenen Land anzusetzen.
Wir haben jetzt ja schon mehrere Zahlen erwähnt. Ich versuche die noch mal ein bisschen zu sortieren. Also es gibt die 10 Milliarden Euro, das ist tatsächlich das Budget des entsprechenden Ministeriums. Dann gab es die Zahl von 29 Milliarden, das sind Dollar und das ist letzten Endes die gesamte Entwicklungshilfe, die Deutschland laut OECD zahlt. Es gibt da aber noch eine andere Zahl, die ich noch dazu nennen möchte. 25 Milliarden Euro gibt der Bund für Flucht und Migration und Integration aus. Man kann das jetzt nicht unbedingt beides addieren nach meinen Informationen, dann wären wir bei 50 Milliarden, das wäre schön und einfach, aber es gibt da auch statistische Überschneidungen. Aber würden Sie diese Ausgaben von 25 Milliarden für Flucht, Integration und Migration dazu rechnen?
Ich weiß um diese strukturellen Überschneidungen, dass nach den OECD-Kriterien, mit denen man versucht, Entwicklungshilfe weltweit irgendwo nach ähnlichen Kriterien in Griff zu bekommen und dass da gewisse Leistungen für Flüchtlinge im eigenen Land auch darunter fallen können. Aber letztlich verzerrt das die Zahlen meines Erachtens.
Lassen Sie mich das mal zuspitzen. Sagen wir jetzt mal, es sind wirklich über 40 Milliarden, die entweder ins Ausland fließen oder im Inland für Migration, Integration ausgegeben werden. Das sind ja dann über 40 Milliarden, die nicht dem deutschen Steuerzahler zugutekommen, sondern entweder direkt ins Ausland gehen oder für Ausländer hier ausgegeben werden. Es ist ein Riesenbatzen, das entspricht schon fast dem Verteidigungshaushalt des Jahres 2021. Wie wollen Sie da runterkommen? Was sind Ihre Vorschläge?
Die Gesamtkosten der Migration hier im Lande sind, wenn man Bund, Land, die verschiedenen Ebenen, Kommunen zusammenzählt, in den verschiedenen Haushalten und Töpfen, sind sogar noch höher, die alle nicht den Interessen des eigenen Volkes, für die die Politiker gewählt sind, zugutekommen, sondern letztlich fremden Interessen und Menschen, denen der Politiker eigentlich nicht verpflichtet sein sollte, wofür er jedenfalls nicht gewählt wurde. Das geht natürlich jetzt über den Bereich der Entwicklungszusammenarbeit hinaus in den Bereich der Migrationspolitik. Das fängt damit an, erstens, wir müssen die Grenzen kontrollieren. Wir müssen die zurückschicken, die keinen Aufenthaltstitel vernünftig haben, die Straftaten begangen haben. Und allein so werden wir Milliarden einsparen. Das sind 12 Milliarden im Bürgergeldetat. Und das ist ein wesentlicher Teil dessen, das Land wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen.
Das, was Sie gerade gesagt haben, passt eigentlich zu dem, was Ihre Fraktionskollegin Ulrike Schierke-Ziesing gesagt hat. Sie hat ja den Bundeskanzler Ende Juni gefragt, Herr Merz, warum nehmen Sie das Geld für die Sozialkassen nicht einfach von der Ukraine-Hilfe und aus der Entwicklungshilfe und bei der Migrationshilfe weg? Und da hat Merz dann, wir haben es ja eingangs der Sendung gehört, gesagt, wir haben andere Prioritäten und dafür haben wir auch eine Mehrheit in der Bevölkerung. Sehen Sie das auch so?
Die AfD hat noch nicht die 51% geknackt, aber wir sehen ja die enorme Entwicklung. Die AfD steht jetzt bei Richtung 29%, die CDU ist abgestürzt auf 22% mit weiter sinkender Tendenz. Wir haben heute den Bundeskanzler gehört, der in einer realitätsfremden Art und Weise gar nicht die Probleme im Land zur Kenntnis nimmt. Genauso wie die SPD-Ministerin Bärbel Baas, die sagt, Einwanderung in die Sozialsysteme gibt es nicht. Nein, die Leute wählen, wenn sie noch CDU oder SPD wählen, das aus alter Tradition und Verbundenheit, aber nicht, weil sie das Programm und die Aussagen von Kanzler Merz so überzeugend finden. Die Beliebtheitsrate ist ja unter aller Kanone mit weiter sinkender Tendenz.
Das sagt Alexander Wolf, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung des Deutschen Bundestags. Herr Wolf, danke für Ihre Zeit.
Danke für das Gespräch. Alles Gute.